Herzlich willkommen zur digitalen Konzerteinführung zu Große Stimmung 1 bis 10, einem Klavierzyklus in Skordatur des Komponisten Edu Haubensack, der am 19. September im Salzlager in Essen aufgeführt wird. Die PianistInnen Simone Keller, Stefan Wirth und Thomas Bechli interpretieren das Werk an 10 Konzertflügeln über die Dauer von 175 Minuten mit einer Pause. Mein Name ist Johanna Dahnhauser, ich bin Dramaturgin für Musik an der Ruhr-Triennale und zu Beginn möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Bei meiner Oma stand seit den 70er Jahren ein Klavier in der Ecke, auf dem niemand aus meiner Familie spielen konnte. Mich hat das Instrument schon im Kindergartenalter angezogen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit probierte ich etwas darauf aus. Da es seit 30 Jahren nicht mehr gestimmt wurde, ging jedes Mal ein Jaulen durch die Familie, wenn ich Konzerte gab. Hinter jeder Taste wartete eine unberechenbare Reaktion. Manche Töne hatten eine lange Nachhallzeit, andere waren hart wie ein Brett oder nahmen gleich mehrere andere Töne mit. Als meine Eltern irgendwann ein fittes Klavier für uns anschafften, damit ich darauf richtig spielen lernen konnte, war ich zunächst etwas enttäuscht. Die Lieder, die ich auf dem alten, verstimmten Klavier meiner Oma erfunden hatte, funktionierten hier nicht mehr. Die Zeit hat das alte Klavier meiner Oma in ein alternatives Klangspektrum versetzt. Der Komponist Edu Haubensack macht das für seine Kompositionen mit System und mit voller Absicht. Das Verstimmen von unterschiedlichen Instrumenten ist der Ausgangspunkt seiner kompositorischen Prozesse, um in die mikrotonalen Zwischenwelten jenseits der normalen, wohltemperierten Stimmung vorzustoßen.
Bei mir ist das eigentlich systematisch anders, jede Seite. Es geht auch nicht um historische Stimmungen, es geht nicht um reine Stimmungen. Ich suche nicht etwas, was besser wäre als etwas anderes, sondern ich suche die Vermehrung und die Multiplikation der Stimmungen, damit es verschiedene Welten gibt.
Erzählte er im Gespräch mit dem Musikwissenschaftler Thomas Meyer. Bei Haubensack verwirklicht sich eine Utopie des italienischen Futuristen Ferruccio Busoni, der sich für die Erweiterung des Tonspektrums um kleinere Intervalleinheiten einsetzte. Darin wähnte er die Zukunft der Musik. 1907 schrieb er in seinem Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst:
Nehmen wir uns doch vor, die Musik ihrem Urwesen zurückzuführen. Befreien wir sie von architektonischen, akustischen und ästhetischen Dogmen. Lassen wir sie reine Erfindung und Empfindung sein, in Harmonien, in Formen und Klangfarben. Lassen wir sie der Linie des Regenbogens folgen und mit den Wolken um die Wette Sonnenstrahlen brechen. Sie sei nichts anderes als die Natur in der menschlichen Seele abgespiegelt und von ihr wieder zurückgestrahlt. Ist sie doch tönende Luft und über die Luft hinausreichend. Im Menschen selbst ebenso universell und vollständig wie im Weltraum. Denn sie kann sich zusammenballen und auseinanderfließen, ohne an Intensität nachzulassen.
Auch Busonis Vermutung, dass nur gewissenhaftes Experimentieren und eine fortgesetzte Erziehung des Ohres dieses ungewohnte Material für die Kunst fruchtbar machen könne, hat sich ebenfalls im Werdegang von Edu Haubensack bewiesen, der sich seit über 30 Jahren der Mikrotonalität widmet. 1954 in Helsinki geboren, wuchs Haubensack in Zürich auf und nahm ab dem Alter von 12 Jahren Geigenunterricht. Als er als Jugendlicher den Beschluss fasste, Komponist werden zu wollen, begann er sich autodidaktisch in die Übungen von Schönbergs Harmonielehre zu stürzen. Die Ausbildung, die ihn dann am Zürcher Konservatorium erwartete, war ihm zu theoretisch. Erst an der Musikakademie Basel fand er bei dem Elektro- und Computermusiker Thomas Kessler einen guten Nährboden für seine Entwicklung. Einen Initialmoment erlebte er im elektronischen Studio Basel, wo er einmal eine Aufnahme von einem Klavierspiel schneller abspielen ließ, wodurch sich auch die Tonhöhe veränderte. Von da an ging es analog weiter. Seine faszinierende Entdeckung übertrug er durch mechanische Veränderungen auf das klassische Instrumentarium, um die Verhaltensweisen der minimalsten Toneinheiten zu erforschen. Es geht ihm um die Befreiung von bisher nie gehörten Schwingungen, Nuancen und Farben, die die normierte Stimmung nicht zulässt.
Falsch ist ein subjektiver Begriff. Am schönsten wäre es, wenn überall auf der Welt verschiedene Stimmungen entstünden.
So Haubensack. Er ist nicht nur ein sehr genauer Zuhörer, er ist auch ein reflektierter Analytiker der Stile seiner Vorbilder und der PionierInnen mikrotonaler Musik. Wichtige Anknüpfungspunkte fand er zum Beispiel in Charles Ives' Three Quartertone Pieces, den Obertonstudien der Pariser Spektralisten und beim fast in Vergessenheit geratenen Ivan Vyshnegradsky. In großer Bewunderung schrieb er über die russische Komponistin Galina Ostwolskaja:
Komponieren als Obsession, das ist in ihrem Werk physisch spürbar. Mit unglaublicher Wucht schleudert sie ihre Klänge durch den Raum. Explosionsartig werden Klangkomplexe freigesetzt und pulsierend repetiert.
Seine sehr lesenswerten Essays beleuchten meist eine bestimmte Facette des jeweiligen Musikers oder der Musikerin, mit der er sich als Komponist besonders verbinden kann. Das eben gehörte Zitat könnte man zum Beispiel auch als eine Selbstinterpretation seiner eigenen Visionen und Ansprüche herauslesen. Die von ihm porträtierten KomponistInnen bilden die Ausläufer eines Nebenpfads der Musikgeschichte, der beweist, dass die gleichmäßige, wohltemperierte Stimmung, die sich seit dem 18., 19. Jahrhundert als Norm durchgesetzt hat, keineswegs alternativlos war. Die erste Aufzeichnung zur Frage, wie man Töne, die sich wiederum aus Schwingungen zusammensetzen, zueinander in Beziehung setzen kann, findet man bei Pythagoras in der Antike. Er basierte die Harmonie der Musik auf Zahlensysteme, in denen nur konsonante Verhältnisse erlaubt waren. Im folgenden Jahrtausend emanzipierten sich bestimmte Akkorde, wie zum Beispiel die Terz, die für unsere heutigen Ohren total sauber klingt und aus der Popmusik und der klassischen Musik nicht mehr wegzudenken wäre. Bis zu Bachs Lebzeiten gab es in Europa noch eine viel größere Vielfalt der Stimmungen, was unter anderem daran lag, dass der Instrumentenbau noch viel kuriosere Objekte hervorbrachte als die wenig kreative Reproduktion der klassischen Sinfonieorchesterbesetzung. Im Spätbarock setzte sich dann allmählich unser System mit 12 gleichstufigen Tönen pro Oktave durch. Rein klingen darin streng genommen nur die Oktavverhältnisse. Alle anderen Akkorde sind geringfügig verrückt, damit die Abstände, gemessen in Cents, genau gleich sind. Daran hat sich unser Gehör aber längst gewöhnt. Der Vorteil an der gleichstufigen Stimmung ist, dass alle Intervalle gleich groß sind und man in die entlegensten Tonarten modulieren kann. Busoni und Haubensack sind sich darin einig, dass durch die Normierung der Stimmung ein musikalischer Reichtum verloren gegangen ist. Busoni schreibt im Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst:
Wir haben die Oktave in 12 gleich voneinander entfernte Stufen abgeteilt, weil wir uns irgendwie behelfen mussten, und haben unsere Instrumente so eingerichtet, dass wir niemals darüber oder darunter oder dazwischen gelangen können. Namentlich die Tasteninstrumente haben unser Ohr gründlich eingeschult, sodass wir nicht mehr fähig sind, anderes zu hören, als nur im Sinne der Unreinheit. Und die Natur schuf eine unendliche Abstufung. Unendlich. Wer weiß es heute noch?
Dass die musikalische Entwicklung des Mainstreams in der wohltemperierten Stimmung hängen geblieben ist, liegt also zum Teil am Durchsetzungsvermögen des Klaviers. Es ist so konzipiert, dass es sich schlecht verstimmen lässt. Anders als zum Beispiel die StreicherInnen können die PianistInnen ihre Instrumente nicht selbst stimmen oder verstimmen. Schon gar nicht während eines Konzerts. Dafür braucht man eine besondere Expertise. Trotzdem hat Edu Haubensack sein Opus Magnum, den Zyklus Große Stimmung, der zwischen 1989 und 2005 entstanden ist, auf Klavier solo fokussiert. Die Vielschichtigkeit und das breite Tonspektrum des Instruments sind ihm allen Aufwand wert. Stellen Sie sich vor, über welche Kombinationsmöglichkeit allein die 88 Tasten verfügen. Jede davon ist wiederum mit einem Chor von 3 Saiten verbunden. Das macht insgesamt 241 Saiten aus, die alle unterschiedlich stimmbar sind. Mit der Skordatur beginnt er seinen Arbeitsprozess, die er auf Basis seiner Erfahrung zunächst auf dem Papier entwirft. Fast keine Saite bleibt so, wie sie ursprünglich einmal war. Alles wird verrückt. Das passiert aber nicht willkürlich oder zufällig, sondern wird systematisch entschieden. Bei der Skordatur eines Klaviers gibt es eine Reihe von Parametern, die neu festgelegt werden können. Eine erste Entscheidungsfrage ist, ob die Verschiebung gleichmäßig um einen bestimmten Cent-Umfang vorgenommen wird. Das nennt man dann äquidistant. So zum Beispiel in Spazio, die zweite Stimmung, in der Sechsteltonverschiebungen um 33 Cent angelegt sind. Möglich ist auch eine asymmetrische Verschiebung wie in Nummer 5, gefärbte Variation, in der alle 88 Töne des Flügels um 3 bis 89 Cent erhöht oder erniedrigt werden. Noch kleinteiliger wird der Klang des Anschlags aufgebrochen, wenn chorisch verstimmt wird, das heißt alle drei Saiten hinter einer Taste verändert werden. Es entsteht dann ein Dreitoncluster beim Drücken einer Taste und wenn man mit jedem Finger eine Taste drückt, dann erklingen 33 verschiedene Töne gleichzeitig. Dieser Effekt hat Haubensack an ein astronomisches Phänomen erinnert, an ein Halo. Das ist der Hof oder der kugelförmige Schein um eine Galaxie herum. Danach ist die vierte Stimmung benannt. Teilweise legt Haubensack auch überlappende Systeme auf dem Klavier an. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um neue intervallische Verhältnisse herzustellen. Oft ist es aber eine Kombination verschiedener, teils widersprüchlicher Festlegungen. Zum Beispiel entscheidet er, in der siebten Stimmung die temperierten Quinten des Klaviers bestehen zu lassen, die Halbtonstufen aber innerhalb des Quintenraums zyklisch zu verschieben. Letztlich geht es nicht um eine konsequente Einhaltung einer Systematik, sondern um die feine Modulation von Klanggebilden sowie um möglichst facettenreiche Spielmöglichkeiten im Rahmen einer Komposition. Auf Grundlage dieser hypothetischen Entscheidungen entsteht ein anderer Sinnzusammenhang der Klangverhältnisse. Die Wirkung kann man auf dem Papier allerdings nicht voraussehen. Deshalb kommt im nächsten Schritt sein Partner in Crime ins Spiel, der Klavierstimmer Urs Bachmann aus dem Wetzikon. Die Pianistin Simone Keller erzählt von der besonderen künstlerischen Bedeutung, die Jena im Entstehungsprozess einnimmt.
Der Klavierstimmer ist auf jeden Fall die wichtigste Person in diesem System, weil das, was Edu Haubensack verlangt, das geht ja an die Grenzen auch dessen, was ein Instrument verträgt. Und deswegen war es bisher so in den 20 Jahren, in denen ich diese Musik spiele, hat noch nie ein anderer Klavierstimmer, außer Urs Bachmann, der das auch jetzt betreuen wird, noch nie hat ein anderer das gemacht. Und der Urs Bachmann hingegen, der ist da sehr cool und sagt immer wieder, er empfiehlt das jedem, das könnte eigentlich auch ein anderer machen, das sei kein Problem, es schadet den Instrumenten nicht. Aber ja, also es entstehen so starke Spannungen einfach auf diesen Instrumenten, die halt die Instrumente sonst sich nicht gewohnt sind. Und das, man muss das schon ganz genau wissen, was, wie weit kann man noch gehen, damit eben das Instrument nicht Schaden nimmt. Und das ist natürlich eine Handwerkskunst für sich, wo ich sehr ehrfürchtig bin und mich gar nicht damit auskenne und einfach total froh bin, dass es jemanden wie den Urs Bachmann gibt, der ja auch diese Experimente immer mit uns macht, weil er hat das ermöglicht, dass überhaupt Edu Haubensack so komponieren konnte. Und dann oft sind eben auch, finden die Proben in der Werkstatt statt, was ich total mag. Und dann, ja, bereitet er mal so die Stimmung vor, ein paar Wochen, bevor das Konzert ist und sagt dann auch immer, ja, es stimmt jetzt noch nicht ganz. Und für mich, ich kann diese Details oft dann nicht erkennen, was er jetzt noch, was noch nicht genau stimmt. Edu Haubensack ist da ganz streng, der kommt dann immer, checkt die Stimmung und sagt, ah, da muss er nochmal, da muss er nochmal. Und dann wird das wirklich so bis am Schluss so fein justiert. Und das wird dann so sein, dass er eigentlich schon 4, 5 Wochen vorher beginnt mit der ersten Stimmung. Und dann, wenn wir dann angekommen sind, bei der Ruhrtriennale, wird er einfach noch so die letzten feinen Justierungen machen. Weil das Instrument auch diese Zeit braucht, um in der neuen Stimmung anzukommen. Am Anfang möchte das Instrument immer zurück in eine alte, also in die vorherige Stimmung zurück. Und wenn es dann eine gewisse Zeit in dieser neuen Stimmung ist, ist es dann so, wenn er den Flügel wieder wohltemperiert stimmen möchte, möchte der Flügel zuerst wieder zurück in die Skordatur von Edu Haubensack. Und das ist mir lustigerweise auch schon mal passiert, dass ich irgendwo ein Schubert-Konzert spielen sollte. Ich glaube, Schubert Klaviertrio war das, Opus 100, und angefangen habe zu spielen und gemerkt habe, das Flügel ist total, es kann doch nicht sein, dass gerade der Klavierstimmer da war. Und dann hat er hatte tatsächlich einen dieser Flügel genommen und gehofft, dass der schon bereit sei. Da musste er kurz vor dem Konzert nochmal stimmen. Und für mich war eben jeder, die Streicher haben gedacht, das ist ja vollkommen verstimmt. Und ich habe gemerkt, ah, ich glaube, es ist die 8. Stimmung von Edu Haubensack. Es ist total verrückt, wie diese Instrumente wie ein Gedächtnis auch haben. Aber was mich auch eben so fasziniert, weil es ist ja auch so was Körperliches dann, diese Körper von diesen Instrumenten speichern also halt auch diese Spannungen, die sich ja auf mich als Spielerin auch übertragen.
Nachdem Edu Haubensack sich für längere Forschungsphasen in der jeweiligen neuen Skordatur vertieft hat, komponiert er ein 10- bis 25-minütiges Stück, das die besonderen Qualitäten der Stimmung präsentiert. Die Stimmungen sind also kaum zu trennen von seinem kompositionstechnischen Ansatz.
Das Entscheidende ist eigentlich, dass man immer wieder ein neues System selber entwickelt. Also ein neues Tonsystem entwickeln ist schon, sagen wir mal, die Hälfte der Komposition oder ein Drittel. Ja, man hat dann wieder ein neues Feld und wieder ein neues Instrument, wenn man so will. Man verändert eigentlich alles. Und gewisse Komponisten haben sich sehr stark auf äußerst komplexe Partituren, also auf schwarze Partituren mit dieser Komplexität beschäftigt und ich habe eher das Gegenteil gemacht. Ich mache eigentlich weiße Partituren. Sie sehen nicht komplex aus in der Regel. Aber das kommt davon, weil die Stimmung an sich schon eine Komplexität hat. Und wenn man die Komplexität mit einer weiteren Komplexität konfrontiert, dann gibt es einen Auslöschungseffekt und es funktioniert nicht mehr. Man hört nicht mehr, was sich wirklich verändert hat. Und darum habe ich mein Komponieren angepasst, wie ich komponiere auf das System, was das Klavier, wenn wir jetzt bei diesen Klavierstücken bleiben wollen, was da für Klänge hervorgerufen werden können.
Jede dieser 10 unterschiedlichen Systeme, die wie Lebewesen oder Landschaften ganz unterschiedliche Atmosphären transportieren, hat einen eigenen Namen. Bereits die ikonografischen Titel deuten eine imaginative Weite an. Immer wieder erscheint das Motiv der Glocken, eine Erinnerung an die traditionellen Festumzüge im Schweizer Haslital, wo in der längsten Nacht des Jahres große Glocken im Gleichschritt mitgetragen werden und ganz erdige, mikrotonale Ballungen entstehen. Haubensack schöpft in seinen Kompositionen die Möglichkeiten neuer, harmonischer und melodischer Konstellationen voll aus. Seine Kompositionen führen die HörerInnen wie Blinde durch einen unheimlich sinnlichen Kosmos, tasten Strukturen und Objekte ab, passieren expressive Passagen und lautmalerische Naturereignisse. Mal wird man abrupt in einen anderen Raum katapultiert, mal schwebt man durch ein Kontinuum, in dem man Figuren zu begegnen glaubt und Dialogen in einer Geheimsprache lauscht.
Als Komponist kann man nicht umhin, einfach die Zeit als wichtigen Faktor anzuerkennen. Und die Zeit spielt natürlich eine wichtige Rolle. Das ist auch die Dramaturgie und das ist für mich auch immer etwas sehr, sehr Wichtiges. Entweder ich mache eher ein abstraktes Stück, ein Stück, das von der Idee vor allem lebt. Und dann gibt es aber auch andere, die mehr im Dramaturgischen funktionieren, mit Spannungsaufbau, Spannungsabbau und Gewichte und so weiter, was in jeder Komposition eine bestimmte Rolle spielt.
Die Notation ist nicht an ein Metrum gebunden. Rhythmus wird in dem Klavierzyklus oft proportional gesetzt. Der Zeitfluss ist mit einer Dauerangabe pro Zeile organisiert, sodass sich die Musik frei entfalten kann, ohne sich einem ausdefinierten Raster unterwerfen zu müssen. Die große Stimmung verändert das Zeitgefühl, ohne strukturlos zu sein. Der Spannungsaufbau ist dramaturgisch konzipiert.
Es ist halt, weil es ist so differenziert, diese Stimmungen. Und dann ist es ist was ganz, ganz Fragiles, dass man da etwas findet. Deswegen mag ich auch die Musik von Edu Haubensack so gerne, weil er wirklich, ich finde, es ist nie zu viel oder effekthascherisch, sondern er sucht ganz lange, bis er findet, das ist es jetzt. Dieser Klang ist es. Das ist vielleicht eine kleine Klangballung und dann wiederholt er die 20 Mal und das ist es dann und nicht das Suchen mit den vielen, vielen Möglichkeiten, die man hat, die so verführerisch ja eigentlich auch wären.
Da jedes der 10 Stücke für eine bestimmte Stimmung geschrieben ist, braucht es 10 verschiedene Flügel, um das Werk integral aufführen zu können. Auch für die InterpretInnen stellt der Zyklus eine große Herausforderung dar.
Ursprünglich war es so, dass Edu Haubensack mich gefragt hat, ob ich alle 10 Stücke spielen möchte. Dann habe ich gesagt, ja, natürlich möchte ich die alle spielen, aber ich kann das nicht. Ich kann nicht 10 Stücke hintereinander spielen und es dauert dann irgendwie knapp 4 Stunden, weil es einfach auch so intensive Musik ist und dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich das 4 Stunden durchhalte, auch wenn ich wirklich gerne so Marathonprojekte habe, aber ich fand das einfach eine schlechte Idee. Und dann kam ja auch dazu, dass eben Thomas Bächli sehr viele von den Uraufführungen gespielt hat. Er ist so eine Generation älter als ich, kannte also die Stücke schon aus einer früheren Phase. Und Stefan Wirth kam quasi ein bisschen später dann dazu, hat auch ein Stück uraufgeführt. Dann haben wir, glaube ich, einfach Edu Haubensack entscheiden lassen, wie er das aufteilen würde. Aber es ist auch total schön für uns drei Pianisten natürlich, dann, wenn wir uns gegenseitig hören mit einem Stück, was wir selber auch gespielt haben, weil wir sind sehr unterschiedlich, wirklich, und ergänzen uns, glaube ich, deswegen ganz gut. Und dann ist es für das Publikum sicher auch spannender, wenn man drei verschiedene Persönlichkeiten hat, die wirklich die Musik auf eine ganz andere Art darstellen. Ich bin jemand, ich bewege mich sehr stark und der Thomas Bächli ist viel ruhiger am Klavier und Stefan Wirth ist eindeutig der, der am lautesten spielen kann. Der hat unglaublichen Power, auch so in der Lautstärke. Also so schon nur die Klanglichkeit von uns dreien ist total verschieden. Und oder auch bei Thomas Bächli gibt es so etwas ganz Versponnenes, Verspieltes, was, glaube ich, was nur er kann, dass er wie so in eine andere Sphäre abdrifte. Also wo ich viel zu unruhig bin. Wahrscheinlich könnte das Edu Haubensack besser charakterisieren. Er hält es auch für möglich, dass seine Musik in ganz unterschiedlichem Gewand daherkommen kann, was ja auch als Interpret irgendwie angenehm ist, zu wissen, es ist nicht einfach, du musst so in diese Form passen und machst das so, wie der Komponist es will, sondern es gibt doch eine gewisse Freiheit oder ein Personalstil auch in der Interpretation und das ist erlaubt sozusagen, man darf auch sich einbringen mit seiner Persönlichkeit.
Die Notation der Werke ist nur eine Orientierungshilfe, da sie keine Auskunft über das Klangbild gibt. Sie ist nur zur Verwendung am verstimmten Flügel geeignet. Man könnte sie nicht analysieren, weil sie wenig über Tonhöhen, Intervalle und Obertöne aussagt. Aber wer hat schon 10 verschieden gestimmte Konzertflügel zum Üben zu Hause? Wie bereiten Sie sich denn auf das Konzert vor, Frau Keller?
Für jemanden wie mich, die ich sehr viel neue Musik spiele und auch alles Mögliche im Flügel drin mache mit Elektronik, ist es für mich eigentlich etwas, was ich relativ gut abstrahieren kann und einfach auf einem ganz normalen Instrument üben kann, weil die Tasten sind ja quasi die gleichen. Aber natürlich ist vollkommen klar, man kann nicht einfach sich hinsetzen, normal gestimmten Flügel und denken, jetzt übe ich das mal. Man kann aber relativ viel Vorarbeit machen und dann, wenn ich ein neues Stück spiele von Edu Haubensack, ist das auch immer einer der schönsten Momente. Wirklich auch so wie Weihnachten, Geburtstag gleichzeitig, endlich das auf dem richtigen Flügel. Und Dinge, die man vorher dachte, warum ist das so? Alles macht plötzlich Sinn. Weil ich finde, das ist schon eine Qualität der Stücke, dass sie wirklich halt für diese Stimmung geschrieben wurden und jemand, der Komponist, das ganz lange am Klavier alles gesucht hat. Und dann endlich, wenn man dann den Flügel hat, dann macht es total Sinn. Aber so wie halt, ja, jede Klaviermusik auch sonst, also man übt es halt über Monate hinweg, einfach so das Manuelle. Und am Schluss haben wir dann höchstens 1-2 Wochen, wo wir die Instrumente wirklich haben, weil die Logistik halt kompliziert ist. Wenn ich jetzt einfach ein Stück irgendwo aufführe, dann gucken wir natürlich, dass ich mehr Zeit habe. Weil wir jetzt aber 3 Pianisten sind und 10 Flügel, haben wir so einen komplexen Plan, damit wir es in 2 Wochen reinkriegen. Aber ich finde das, für mich ist es auch total okay, das zwischendurch auf normaler, temperierter Stimmung das zu üben. Weil es gibt ganz viele Dinge, die kann man auch da natürlich üben.
Welche Wirkung hat die große Stimmung auf Sie?
Also es hat auf jeden Fall mein Hören geprägt, aber ich glaube, als erstes hat es für mich so die Körperlichkeit geprägt, also das Physische. Ist sicher aber auch so, dass ich als Interpretin sowieso das Physische in der Musik immer sehr suche. Das ist etwas, was mich total interessiert und reizt. Aber bei diesen Flügeln, die dann so verstimmt sind, fängt das alles noch viel mehr an zu vibrieren und zu schwingen. Also wenn man zum ersten Mal dann an so einem Flügel sitzt und anfängt voll zu spielen, hat man wirklich das Gefühl, der hebt gleich ab, der Flügel. Das vibriert so stark. Und das war wahrscheinlich das Unmittelbarste, was mich erstmal geprägt hat. Gar nicht nur, wie klingt das, sondern auch, wie fühlt sich das an.
Ich persönlich bin schon wahnsinnig gespannt, wie sich die große Stimmung dann für die HörerInnen im Salzlager anfühlen wird. Ich hoffe, wir konnten Ihnen Lust auf dieses außergewöhnliche Konzertereignis machen und wünsche Ihnen einen alle Sinne anregenden Besuch bei der Ruhrtriennale.